Das Jazzgespräch.
Aufzeichnung läuft. Alles ist wunderbar, alles geht los.
Servus Dieter.
Servus Stefan, das war jetzt aber sehr schnell.
Was war schnell?
Ich habe den Startknopf gedrückt und auf einmal gespielt und der Stefan.
So schnell kann es gehen. Also servus Dieter, servus Stefan, servus alle da draußen. Vielleicht hört uns ja jemand zu. Ich fürchte, wir müssen heute mit einer Schweigeminute beginnen. Du kennst den traurigen Anlass.
Ja, ja.
Chick Corea ist gestorben, vor kurzem. Er ist 80 Jahre geworden. Also soll man sich nicht beklagen. Er ist einer der Jazzmusiker, der wirklich alt geworden ist. Es gibt ja nicht wahnsinnig viel davon. Also zumindest aus seiner Generation. Also, machen wir Schweigeminute. Ab jetzt.
Und hiermit dürfen wir die Schweigeminute für beendet erklären. Lieber Chick, du mögest in die Ewigkeit eingehen und dort mit Miles Davis und vielen anderen deiner Kompagnons deine Musik weiterspielen. Heute geht es zum Musiker, der noch unter uns lebenden, weil Gott sei Dank. Darf ich ihn schon vorstellen, lieber Stefan?
Natürlich. Leg los.
Es handelt sich um einen meiner ganz, ganz großen Lieblinge, nachdem ich selber auf der Gitarre dilettiere. Und zwar einen, eigentlich the one and only Jazz-Gitarrist ever. Und zwar, obwohl es Größen wie den Wes Montgomery gegeben hat oder Kenny Burrell und andere großartige Jazzmusiker, gibt es nur einen, der bis heute wirkt. Und zwar nicht nur deswegen, weil er noch immer unter den lebenden Welt, sondern einfach, weil er der Großartigste ist. Und zwar handelt es sich
What? Und alle, die jetzt glauben, es ist John McLaughlin, nein, es ist nicht.
Ja, obwohl auch der ist eine Sendung wert, Leute, der kommt ganz sicher noch. Aber nein, es ist Pat Martino.
Dieter, ich weiß nicht sehr viel über Pat Martino. Wir haben ihn einmal im Konzert gesehen in Wien vor ein paar Jahren. Die Jazzgitarre hat die Tradition im Jazz. Also ist die Jazzgitarre ein Instrument, das es schon immer gegeben hat im Jazz?
Ja, die Jazzgitarre ist eigentlich sogar möglicherweise älter im Jazz als das Saxophon und die Trompete, weil so ein klassisches Instrument als Begleitinstrument im Blues war. Und der Blues ist ja eine ganz, ganz starke Wurzel des Jazz gewesen. Demzufolge ist es auch so, dass sich sehr viele Jazzgitarristen am Anfang eigentlich eher über andere Instrumente zur Jazzgitarre hin entwickelt haben, so nach dem Motto, okay, ich mache jetzt nicht das Klassische, sondern fange mit was eher Exotischen an, zum Beispiel der Trompete oder dem Saxophon, und haben sich dann später quasi dem klassischen Jazzinstrument der Gitarre zugewendet. Beim Pat Martino war es nämlich übrigens auch so.
Darf ich dir nochmal, bevor wir zu Pat Martino kommen, ein bisschen zur Historie, weil es mich interessiert. Mhm. Wenn ich jetzt an die frühesten Jazzmusiker denke, die ich kenne, weil du die Trompete erwähnt hast, ich habe schon mal was gehört von einem Bix Beiderbecke. Mhm. Das geht sehr, sehr weit zurück in die Vergangenheit, 20er Jahre schätze ich mal. Ein amerikanischer Jazzgitarrist fällt mir nicht ein, aus dieser Zeit, allerdings in Europa schon, Django Reinhardt. Mhm. Das heißt, eigentlich sind beide Instrumente von Anfang an irgendwie im Jazz beheimatet gewesen, oder?
Du ja, weil es auch wie jetzt schon irgendwo implizit erwähnt so war, dass es ja am Anfang des Jazz eine ganz, ganz fusionsartige Tradition gegeben hat. Da konntest du ja zwischen den klassischen Big Band Orchestern und den Blues-Musikern und den kleinen Blues-Ensembles gar nicht so stark unterscheiden. Das hat sich ja alles dann irgendwo quasi erst, ich sage mal, um die 20er Jahre so klar zu einer Stilrichtung entwickelt, die man als Jazz bezeichnet hat. Und demzufolge, und jetzt komme ich auf das zurück, was die Grundentscheidung von Pat Martino war, hat zum Beispiel der Pat Martino eigentlich nur deswegen die Gitarre gewählt, Gottlob, muss man sagen, weil sein Vater gemeint hat, nimm die Gitarre, weil mit der Trompeten ruinierst du nur deine Lippen. was ich für eine sehr originelle, ein sehr originelles Argument halte. Wobei es, man muss sagen, es stimmt, wenn man sich den Miles Davis anschaut, der Zeit seines Lebens dann mit den Lippen Probleme hat, oder John Coltrane, der auch immer wieder, ich glaube, der hat es mehr mit den Zähnen gehabt, die nicht optimal waren, und hat dann immer wieder Schwierigkeiten gehabt. Also die Bläser, die hatten immer wieder Probleme, quasi ihr Gesicht in ihr Instrument reinzustecken. Und das ersparst du dir bei der Gitarre. Und so wurde also Pat Martino ein Gitarrist, und ich kann nur sagen, einer, der mich wirklich immer zutiefst berührt hat, von den Anfängen seiner Karriere bis zum heutigen Tag.
Meine Assoziation bei dieser Geschichte ist dass die Eltern immer den Kindern raten, nicht zur Geige zu greifen, weil das die Ohren der Eltern ruiniert.
Naja, da fällt mir da zum Beispiel sofort ein, dass da, wenn das beim Pat Martino so jemals so gewesen sein sollte, dann kann man nur sagen, er hat die Konsequenzen daraus gezogen, denn dieser warme, sanfte, dunkle Ton, den der Pat Martino Zeit seiner Karriere eigentlich immer hatte, der ist signifikant für ihn gewesen, der war typisch für ihn, der war hoffentlich nicht dem Umstand geschuldet, dass seine Verwandten ihn nicht hören wollten und er deswegen so dumpf und warm spielen musste. Jedenfalls ist das so, dass der Sound des Pat Martino ist auch etwas ganz Typisches geworden, dieses Warme und Weiche. Hingegen die Technik, mit der er gespielt hat, die ist dermaßen sensationell und von einer Attack, wie es so schön heißt, geprägt, und von einer Prägnanz, und die Art, wie er seine Töne setzt, das ist bis heute unerreichbar geblieben. Das ist das, was jeden Gitarristen extrem fasziniert, mich auch. Beim Pat Martino ist es so, dass er mit einer extremen Geschwindigkeit seine Läufe spielt und keine einzige seiner Noten, die der mit seinen Fingern auf den Saiten greift, ist unsauber oder genudelt. Der ist jedes einzelne Tonelement ist zu hören, und das ist einfach ein ganz, ganz großer Genuss.
Lassen wir mal die Technik beiseite und wenden wir uns dem Sound zu, den du erwähnt hast. Warm und dumpf, glaube ich, hast du gesagt. Mhm. Unterscheidet er sich dadurch jetzt von anderen Jazz-Gitarristen? Also wir haben jetzt als Klassiker Wes Montgomery und Kenny Burrell schon erwähnt.
Naja, ich würde fast sagen, ja und nein. Viele Kenner der Jazzgitarre würden sagen, dass sein Stil durchaus in der Tradition des Wes Montgomery steht. Ich persönlich sage nein. So unique, wie der Pat Martino eigentlich bereits zu Beginn gespielt hat, hat bis heute keiner gespielt. Und es ist so, dass Legenden von jungen Jazzgitarristen quasi in Meisterschaft getreten sind, um dem großen Pat Martino in irgendeiner Weise nahe zu kommen, weil er eine ganz einzigartige und eigenartige Art zu spielen hat. Es ist dieses Repetitive. Er ist irgendwie auch so, dass er seine Läufe dann in einer repetitiven Schleife immer wieder spielt. Und manchmal, wenn ich ihm zuhöre, denke ich mir dann, okay, das ist jetzt aber irgendwo ein bisschen ein Plagiat seiner selbst. Aber bevor ich überhaupt quasi sozusagen diesen Gedanken vollenden kann, bin ich wieder hinweggezogen, weil selbst wenn es wirklich so wäre, dass der nur drei Töne spielen würde, der spielt sie mit einer Eleganz und einer Klarheit und Reinheit, die ich sonst noch nie gehört habe. Also würde ich sagen, eigentlich steht der Pat Martino in keiner einzigen Tradition, außer in seiner eigenen.
Nun weißt du ja, dass ich mit Gitarre im Jazz grundsätzlich so ein bisschen auf Kriegsfuß bin. Von Anfang an gewesen. Das liegt vor allem daran, dass das Instrument oder die Gitarre im Jazz immer so dumpf klingt, so wie du gesagt hast, so dumpf und warm. Warum muss die Gitarre im Jazz so dumpf und warm klingen? Ja? Und damit also irgendwie, also zeitweise unattraktiv. Wenn man das jetzt mit dem Blues vergleicht, der ja in derselben Zeit, also eigentlich schon älter ist natürlich als Jazz. Jazz kommt aus dem Blues, aber den Jazz auch in den 30er, 40er Jahren begleitet hat und dann irgendwann zum Electric Blues gekommen ist und zum Rhythm and Blues. Warum ist die Gitarre im Jazz immer so dumpf?
Naja, also ich würde dem jetzt durchaus widersprechen wollen. Du hast bereits den ebenso heiß geliebten John McLaughlin erwähnt, und der John McLaughlin ist nicht erst in seiner späteren Jazz-Rock-Zeit eigentlich ein sehr präsenter und auch mit einem sehr hellen Sound behafteter Gitarrist gewesen.
Darauf wollte ich schon kommen, dass der Stil von John McLaughlin anders ist. Aber Pat Metheny hat den Stil wieder aufgenommen.
Naja,
Oder Pat Metheny, den Sound, sagen wir mal den Sound. Ja?
Nein, würde ich gar nicht sagen. Also der Pat Metheny, den ja so manche auch, wenn sie nicht genau hinhören, mit dem Pat Martino verwechseln. Auch der Pat Metheny hat seinen eigenen Sound. Ich bin jetzt nicht unbedingt der größte Fan von Pat Metheny, aber auch der hat einen, finde ich, durchaus lyrischen und hellen Sound. Und jetzt fällt mir gleich spontan, dass ein anderer von den ganzen, von den Jazzgrößen, einer auf der Gitarre, der John Scofield, auch der Scofield ist eigentlich in seiner Art, wie er die Gitarre spielt, fast eher tenorsaxophonhaft. Also das ist, glaube ich, ein bisschen ein Klischee. Und man muss natürlich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, sagen, am ehesten dieses Klischee erfüllt wahrscheinlich durchaus der Pat Martino, von dem ich mir oft gedacht habe, wenn ich ihn gehört habe, wenn er die Höhen ein bisschen mehr aufgedreht hätte und die Mitten, dann wäre es mir schon deswegen lieber gewesen, weil der spielt einfach so fantastische Läufe, dass man den in voller Prägnanz durchaus auch hören dürfte. Also um das irgendwie abzukürzen, weil da gibt es noch viel mehr zu sagen über den Pat Martino, insbesondere seine tollen Scheiben, denen wir uns jetzt dann zuwenden sollten, um das abzukürzen und abzuschließen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Klischee, dass die Jazzgitarre sozusagen quasi sich so dumpf im Hintergrund haltet.
Ja, ich würde es widersprechen, weil Pat Martino ist genau das, ja, nämlich dumpf.
Na gut,
und die Frage ist, warum hat er die Höhen und die Mitten nicht aufgedreht? Aber wir werden es nicht beantworten können.
Wir werden es nicht wirklich beantworten können. Und bevor das jetzt sozusagen quasi eine Lesson über die Technik der Gitarre und die Sounds der Jazzgitarre wird, ich werde dir insofern beipflichten, dass ich sage, natürlich auf seinen lyrischen Scheiben ist es dann manchmal so, dass das Ganze wirklich eine sehr beruhigende, vielleicht sogar meditative Note bekommt. Aber übrigens gerade diese seiner ruhigsten Scheiben, und da fallen mir zwei ein, die zu meinen absoluten Favorites gehören, die hat er beide, sind Duettplatten gewesen, die er mit dem wunderbaren Jill Goldstein eingespielt hat, den wahrscheinlich außer Insidern keine Sau kennt. Jill Goldstein ist ein Keyboarder, ein Organist, der auch Akkordeon gespielt hat. Und mit dem hat der Pat Martino in den 70er Jahren, ich glaube es war 1976, war die erste Platte, We'll Be Together Again. Und dann, mehr als 20 Jahre später, ist die Nachfolgeplatte erschienen, We Are Together Again, Pat Martino und Jill Goldstein. Ich glaube, die ist überhaupt nur in Japan rausgekommen. Irgendwann einmal ums Jahr 2013 herum, glaube ich. Und da spielen die wirklich in diesem warmen, auch der Goldstein auf seinem Keyboard, in diesem warmen, dumpfen Ton, Stefan, der dir offensichtlich nicht so sehr behagt. Ich kann dir nur sagen, wenn man sich da meditativ hineinversenkt und sich bewusst auch auf die Technik von diesen beiden Musikern konzentriert, dann wird einem erst bewusst, was auch der Pat Martino gerade in diesen vielleicht dezenteren Klängen, die er erzeugt, was der da für Nuancen aus seiner Gitarre herausholt. Also da ist mir das so um einiges lieber als so manches Gitarrengekreische, das wir dann in den 80er und 90er Jahren durchaus auch von Jazzrockern gehört haben.
Ja, Stichwort Larry Coryell haben wir letztes Mal schon erwähnt beim Mingus. Finde ich fürchterlich. Ja. Aber gut. Ich habe heute auch ein Album gehört, um mich ein bisschen auf die Sendung einzustimmen, also auf die Aufzeichnung einzustimmen, nämlich Footprints. Kennst du, ja?
Naja,
Anfang der 70er Jahre.
Ja.
Die eine oder andere Nummer, da hatte ich aber eine ganz andere Assoziation, nämlich James Bond alias Sean Connery in den 60er Jahren, der am Abend sich im Hotelzimmer den Smoking anzieht, in die Lobby runtergeht und die nächste Eroberung im Freiluftrestaurant trifft. Irgendwo auf den Bahamas oder so. Das war ein bisschen Footprints heute.
Interessant, dass du das so erlebst, weil ich wüsste jetzt nicht genau, warum dir das so geht. Ich habe mir jetzt gerade die Scheibe aus meinem Konvolut rausgezogen. Das ist auch eine seiner wirklich klassischen Scheiben gewesen. Da hat übrigens auch der Jill Goldstein am Piano mitgespielt, Richard Davis am Bass, Billy Hart an den Drums. Also das ist durchaus auch eine Besetzung mit Jazzgrößen dieser Zeit gewesen, wo er sehr, sehr viele Standards gespielt hat, nicht zuletzt Footprints vom wunderbaren Wayne Shorter. Also ich finde, das ist astreiner Bebop, diese Platte, und sie ist eigentlich höchstes Level, nicht nur vom Pat Martino an der Gitarre, sondern von allen da in dieser Zeit, auf dieser Scheibe. Wobei, es ist ja kein Schande. Ich meine, James Bond-Musik kann ja auch was sehr Nettes sein.
Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, das meinte ich ja damit. Aber das war meine Assoziation heute. Ja.
Na, lustig. Ich meine,
also nicht alle Nummern, ja, aber im Speziellen eine. Ich frage mich nicht, welche es war. Ich hab nicht nachgeschaut. Ja.
Wie geht es dir zum Beispiel, würde mich jetzt interessieren, mit den Sachen, die am Anfang seiner Karriere unter eigenem Namen, er hat ja sehr, sehr viele Sachen früher zum Beispiel mit dem Eric Kloss gemacht, die ich schwerstens empfehlen kann. Da gibt es drei Scheiben. Eric Kloss in the Rhythm Section, Eric Kloss Sky Shadows in the Land of the Giants, das ist eine Doppel-CD, und dann Eric Kloss 1, 2, 3, wo er wirklich ganz großartig spielt. Und wie er dann angefangen hat, unter eigenem Namen zu spielen, hat er am Prestige-Label angefangen. Und da sind zwei Scheiben, die ich in dieser Zeit besonders liebe. Und das eine ist die East und das andere ist Desperado. Ich glaube, du kennst sie beide, Stefan. Wie geht's dir?
Ich kenne sie beide. Ich habe sie nicht im Kopf im Moment. Ja. Besser, würde ich mal sagen.
Ja, weißt du, was an denen für mich so spannend ist? Gerade diese beiden genannten, eigentlich auch da gab es eine dritte noch. Genau, das ist die By China, The Clear Evidence, die ist ein bisschen psychedelischer, aber die erstgenannten, die East und die Desperado, sind für mich deswegen auch so spannend, weil er da eine ganz, ganz eigenständige Art von Fusion-Musik macht. Er spielt eigentlich thematisch sehr, sehr stark Bebop.
Von welcher Zeit sprechen wir jetzt gerade?
Naja, das muss sein
68, 67.
68, 69, 70, 71, so in dieser Preisklasse hätte ich gesagt. Ja, 70 sehe ich gerade, da ist die Desperado zum Beispiel. Und die East muss auch 69, 70 sein. Und das ist deswegen, wie gesagt, so spannend, weil eigentlich sozusagen seine Läufe sehr bebopig sind, aber die Instrumente sind eindeutig bereits der Fusion verhaftet. Er spielt teilweise übrigens in der Zeit, glaube ich, auch 12-String-Gitarre, elektrische 12-String-Gitarre, was irgendwie auch mal was ganz Eigenes ist. Und das Ganze hat eine Dichte und Präsenz. Also mein Lieblingssong aus der Zeit ist, glaube ich, auf der Desperado drauf. Dearborn Walk, die zweite Nummer drauf. Hör dir die mal an, nachher, du wirst sehen, das ist so eigenständig, was er da produziert. Geht schon so stark in den Jazzrock hinein und weist in eine Richtung, wie der Jazzrock hätte gehen können und viel zu selten gegangen ist, bestenfalls von Weather Report und ähnlichen Konsorten, dann in eine andere Richtung entwickelt. Sehr, sehr präsent, sehr, sehr spannend, sehr dynamisch. Interessanterweise hat er sich dann selber, wie sage ich es am gescheitersten, bei seinen späteren Jazzrock-Versuchen, mir gefällt es zwar, aber er hat sich fast ein bisschen lächerlich gemacht, weil dann ist er durchaus abgeglitten in dieses populistische Herumgeschnösele. Die Star Bride ist so eine Platte zum Beispiel, die allerdings auf der anderen Seite dafür extrem populär wurde. Da hat es eine Nummer drauf gegeben, die ist irgendwie, glaube ich, eine Zeit lang auch, also bei uns wahrscheinlich nicht, aber in Amerika, so die Hitparaden rauf und runter gelaufen, zumindest auf den Kanälen, die Jazzrock gespielt haben. Und ja, ist eine spannende Musik. Nichtsdestotrotz hat er dann eine Zeit lang, eben, wie soll ich sagen, sich ein bisschen in den Mainstream begeben. Wobei man sagen muss, der Pat Martino ist ja eine in der Hinsicht tragische Figur, weil er wie er angefangen hat, sozusagen im Jazzrock wieder Fuß zu fassen und wo er, glaube ich, auch sich entschieden hätte, Spannenderes zu machen, hat er schwere gesundheitliche Probleme gekriegt, hat ein Hirnaneurysma gehabt, ein Blutgerinnsel im Hirn, und musste zweimal operiert werden und hat dann für lange Zeit extreme Schwierigkeiten gehabt, wieder Fuß zu fassen. Da gibt es dann die die abenteuerlichsten Geschichten von wegen, er hat niemanden mehr erkannt und hat nicht mehr gewusst, was er Gitarren spielen kann und musste das Gitarrenspielen von Grund auf wieder erlernen. Ob das stimmt, ist nicht wirklich erwiesen. Faktum ist, er ist wirklich dann jahrelang in der Versenkung verschwunden, bevor er zu einem ganz, ganz großen Revival angesetzt hat in den 80er Jahren.
Wann ist er geboren, weißt du?
Ja, 1944.
44. Wie wir vor dem Podcast-Aufzeichnung kurz darüber gesprochen haben, das Revival ist offensichtlich wieder vorbei und er dürfte große finanzielle Probleme haben, wie du gesagt hast.
Ja, wobei das, der hat halt eine sehr filigrane Gesundheit. Es blieb übrigens nicht bei diesem schrecklichen gesundheitlichen Geschehen, diesem Hirnaneurysma, sondern er hat dann 10 Jahre später nochmal einen Hirntumor entwickelt, der wegoperiert werden musste. Also der hat dann ganz offensichtlich die längste Zeit seines Lebens gesundheitliche Probleme gehabt und dürfte jetzt wieder welche haben. Aber jetzt geht der Bursche, wenn man das nachrechnet, schon bald auf die 80 zu, also in langsamen Schritten, aber doch. Mhm. Das heißt, dass man dann gesundheitlich überhaupt mit der Vergangenheit nicht mehr ganz so stabil ist, ist nicht ganz verwunderlich. Also wenn der jetzt wieder Probleme hat, sage ich einmal, dann hat das sicher auch schon weniger mit der Gesundheit, sondern mehr mit dem Alter zu tun. Nichtsdestotrotz ist der Pat Martino für mich nicht nur ein extrem beseelter Gitarrist, sondern auch ein extrem philosophischer Mensch. Wenn man den, Stefan, das musst du mal anhören im Internet, wenn man das googelt, wenn man den in Interviews hört, da ist jeder Satz von einer Bedeutung, so wie jede seine Note, die er spielt, von einer tieferen Bedeutung ist, ist auch alles, was er sagt, hat man das Gefühl, da ist jeder zweite Satz, ist da zitabel. Mir ist also hat's hängen geblieben, den ich jetzt nicht schön gefunden habe. Life goes a lot further than just the encasement of it. Also sinngemäß übersetzt, das Leben ist viel mehr als nur die äußere Hülle. Und es ist irgendwo einfach wunderschön.
Ja, ich würde ja sagen, dass sich seine Persönlichkeit in seiner Musik widerspiegelt. Er hat ja, wie man beim Konzert erlebt, ein sehr, also ruhiger, nachdenklicher Mensch. Ob er ausgeglichen ist, weiß ich nicht, aber den Eindruck hat er erweckt.
Ja, er wirkt so, du hast vollkommen recht. Ja. Er hat auf mich auch immer so gewirkt. Also ich bewundere den Kerl nicht nur deswegen, weil er einfach so ein großartiger Gitarrist ist, sondern auch, weil er so eine Bescheidenheit ausstrahlt. Er ist ja auch so ein witziges Maxl, so ein komplett dünnes Kerlchen. Wenn der seine Gitarre in die Hand nimmt, hast du das Gefühl, dass der fällt jetzt sofort stehenden Fußes um, weil er selbst die dünnste Gitarre nicht wirklich halten kann. Kann er. Und das beweist er jedes Mal. Aber er ist also wirklich so eine filigrane Erscheinung. Und wenn man dann eben dieses gesundheitliche Thema dann auch noch kennt von ihm, dann denkt man sich, um Gottes Willen, der ist ja wieder der Schindler, der Matthias Schindler, der Papierende, quasi der vorher um, wenn du da mal hinblast. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn der anfängt zum Spülen, dann blast er dich weg.
Mit welchen Besetzungen hat denn Pat Martino so im Lauf seiner Karriere gespielt? Kannst du uns das dazu was sagen?
Na, zum Beispiel gibt es eine Besetzung, die dich erfreuen sollte. Und zwar hat er da auf der LP, respektive auf der CD mehr, auf der Scheibe Think Tank, mit dem, ich glaube, von uns beiden durchaus sehr geschätzten Joe Lovano zusammengespielt. Die anderen Musiker von der Platten, Gonzalco Rubalcano am Piano,
kenne ich.
Den kennst du?
Ah, cool. Ja.
Okay, dann kennst du vielleicht auch Christian McBride am Bass?
Natürlich kenne ich den, ja.
Du verarschst mich
wirklich?
Gerade?
Nein, ich verarsche dich nicht.
Cool. Ja. Finde ich cool. Kenne ich nämlich nicht. Und auch Louis Nash an den Drums sagt
den kenne ich nicht. No.
Okay, aber der Joe Lovano, wie gesagt, der sagt uns beiden natürlich und euch da draußen hoffentlich auch was. Also der Think Tank ist eine von den Platten, wo er es eben mal mit einem Sopransaxophon probiert hat und die beiden geben sich es wirklich in ihren Läufen ganz großartig.
Sag mal das Jahr dazu.
Warte mal. 2003 hätte ich hier. Ist übrigens eine Blue Note Scheibe.
Ah, gut.
Ja.
Könnte es auch noch geben am Markt, ne? Vielleicht.
Die könnte es noch geben, ja. Das erinnert mich jetzt auch gerade daran, dass der Pat Martino von sich selber auch immer sagt, dass seine Einflüsse eben nicht nur Gitarristen waren, wie der Les Paul, mit dem er sogar nur selber gespielt hat, oder der Wes Montgomery, beide kannte er persönlich, sondern ansonsten eher so Musiker wie der John Coltrane oder unser allseits geschätzter Don Ellis.
Ah ja. Andere Besetzungen früher? Oder bekannte Mitmusiker?
Naja, also wie gesagt, außerdem Gil Goldstein, der für mich vor allem deswegen bekannt ist, weil er einfach mit dem Pat Martino so wunderbare...
Und den niemand kennt, außer dir?
Ja. Alles andere ist dann in seinen Besetzungen, wo er sozusagen quasi Musik um sich geschart hat, ist niemand dabei, der mir irgendwo wirklich bedeutend im Gedächtnis haften geblieben wäre. Was es allerdings gibt, ist eine Scheibe, wo er mit berühmten anderen Musikern in unterschiedlichsten Formationen spielt. Und ich versuche gerade herauszufinden, hier ganz verzweifelt, da habe ich sie auch schon, All Sides Now, auch eine Blue Note-Scheibe aus dem Jahr 1997. Und da spielt er mit unterschiedlichsten bekannten Musikern zusammen, quasi sozusagen immer ein weiterer wichtiger Musiker, der mit ihm zusammen dann quasi und weiteren Musikern uns Genüsse bereitet. Also zum Beispiel ist da der Tuck Andress, auch ein sehr spannender Gitarrist.
Den kenne ich wiederum nicht.
Aber du kennst den Kevin Eubanks wahrscheinlich, mit dem hat er auch gespielt.
Vom Namen her, ja.
Dem Les Paul zum Beispiel, da hat er auch mit dem gibt es eine Nummer. Der Joe Satriani, also da hat er dann mit Gitarristen zusammengespielt. Die Cassandra Wilson ist auf einer Scheibe mit ihm dort vereint. Der Mike Stern, also das sind alles sozusagen quasi Gitarrenduette und Rhythmusgruppe dazu. Oh, der Michael Hedges sehe ich gerade mit ihm auch gespielt da. Großartiger Picking-Gitarrist. Ja, aber du siehst eh schon, die Frage endet da irgendwo ein bisschen sozusagen in einer Sackgasse. Der Pat Martino hat in seiner Jugend zwar mit berühmten Musikern gespielt, aber da war es eher so, dass er von denen ein bisschen protegiert wurde. Und dann in seiner eigenen Karriere hat er eher einfach gute Studienmusiker offensichtlich um sich herum geschart und hat einfach sein Ding gemacht.
Gut, wenn ich jetzt einmal zusammenfassen darf, du korrigierst mich, aber so hätte ich es verstanden. Der Sound von Pat Martino steht in der Tradition von den klassischen Jazz-Gitarristen. Wir haben erwähnt Wes Montgomery, Les Paul, eventuell auch Kenny Burrell, wobei ich Kenny Burrell nicht so warm in Erinnerung habe. Die Technik aber, wie du sagst, von Pat Martino ist einzigartig. Trifft es in etwa?
Ja.
Gut, ja. Und welche Gitarristen würden jetzt in der Tradition von Pat Martino stehen? Oder gibt es die gar nicht?
Das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Frage. Eher für den Connoisseur wahrscheinlich, aber der, so wie ich, findet das wirklich sehr spannend, weil am Ende des Tages habe ich viele Gitarristen im Internet gesehen, auch gute Leute, die versucht haben, seinen Stil in irgendeiner Weise zu übernehmen und zu adaptieren. Aber keiner von denen ist damit wirklich bis jetzt berühmt geworden. Oder sagt man jemandem nach, dass er sozusagen im Stile des Pat Martino spielt. Und ich glaube, dass das vor allem daran liegt, dass der so eine einzigartige Fingertechnik hatte, die du bestenfalls kopieren kannst. Aber dann ist halt kopiert und damit wirst du nicht wirklich berühmt. Und in der Tradition eines Pat Martino dann quasi etwas weiterzuentwickeln, das fürchte ich, das geht gar nicht, weil der hat das, was er gemacht hat, zu einer Vollendung gebracht, dass es möglicherweise niemals wieder jemanden geben wird, der in dieser Stilistik, mit dieser Prägnanz und Geschwindigkeit, mit dieser Attack und dieser Reinheit Jazz auf der Gitarre jemals wieder performen könnte.
Ja, interessant. Ich sehe, ich habe heute den größten österreichischen Fan von Pat Martino. gehört.
Da war es ja schon ziemlich Schmähstart heute, muss man sagen.
Ja, es ist auch ein Musiker, den ich jetzt nicht so bei weitem nicht so gut kenne wie du. Deswegen lasse ich lieber den Kenner reden heute und wir werden dann vielleicht beim nächsten Mal wieder mehr einschalten. Wir haben den John McLaughlin erwähnt und wir werden dem John McLaughlin irgendwann mal eine eigene Sendung widmen, davon bin ich überzeugt. Es ist heute ein Gitarrist noch nicht genannt worden, über den wir wahrscheinlich keine eigene Sendung machen, aber der mir trotzdem am Herzen liegt. Und da würde ich auch gern dich einmal zu Wort bitten, nämlich Ralph Towner.
Mhm. Also der Ralph Towner, interessanterweise finde ich gut, dass du das sagst. Der Ralph Towner ist eigentlich ein ähnliches Kaliber wie der Pat Martino, weil ich mir gerade gedacht habe, bei Pat Martino gibt es nämlich eigentlich keine einzelne Nummer oder einzelne Scheibe, wo du sagst, also das ist irgendwie so quasi genau die Scheibe, die muss man haben und die kennt man ja auch, wenn man im Jazz einigermaßen beheimatet ist. Und das, was für den Pat Martino in diesem Sinne gilt, das gilt für den Ralph Towner genauso. Der Ralph Towner hat einige ganz, ganz großartige Sachen unter eigenem Namen gemacht, auf ECM, vieles davon.
Und im Duo mit dem Gary Peacock.
Mit Gary Peacock unter anderem. Ich glaube auch, dass er in diesem wunderbaren Jazzrock-Ensemble mitgespielt hat, das mir jetzt gerade nicht einfällt.
Oregon.
Oregon, danke schön. Großartige Gruppe. Jede einzelne Platte aus den 70er, 80er Jahren ist wertvoll und großartig gewesen. Und der Towner ist auch so eigentlich ein Seelenverwandter von Pat Martino. Extrem tolle Technik. Sehr, sehr eigenständige Art, Gitarre zu spielen. Tolle Läufe, sehr, sehr kreativ. Aber wüsstest du sozusagen quasi jetzt irgendwo eine Scheibe, eine Nummer oder irgendeine Melodie, wo du sagst, das ist typisch Ralph Towner? Nein.
Nein, das nicht, aber ein Album, das ich wirklich nur wärmstens empfehlen kann, Oracle. Das ist ein Duett mit Gary Peacock. Aus dem Jahr 1994, sagt man gerade das Interview, Internet. ein großartiges Album, erschienen auf ECM.
Ja, Oracle ist ganz schön. Ich werde jetzt wohl die Zeit nicht
1993.
Ja. Da ich immer dachte, ich schaue noch nach, weil mir fielen sicher noch ein, zwei andere Scheiben von ihm ein, die absolut unverzichtbar sind. Der hat wirklich auch sehr, sehr schöne Sachen gemacht. Ja.
Ja, ist natürlich um einiges jünger als Pat Martino. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht, wann der Ralph Towner geboren ist eigentlich. Aber müsste doch deutlich jünger sein.
Ja, ja. Ich meine, da fällt mir jetzt auch gleich der Philip Catherine ein. Ich weiß gar nicht warum. Der ist auch so ein Kandidat.
Who's that?
Naja, Philip Catherine ist auch einer, der eigentlich im klassischen Bebop aufgewachsen ist und dann im Jazzrock sehr, sehr schöne Sachen gemacht hat, die auch nicht nur Genudel waren, sondern sehr anspruchsvolle Musik. Vielleicht sind das auch irgendwo, weil du gesagt hast, Leute, die in der Tradition von Pat Martino stehen, vielleicht sind am ehesten diese Musiker in der Tradition von Pat Martino, weil sie weniger seine Phrasierung und seinen Stil übernommen haben, aber dieses Prinzip, das der Pat Martino im Jazz eingeführt hat, in der Jazzgitarre eingeführt hat, nämlich eine sehr eigenständige Gitarre auf höchstem Niveau zu spielen, ohne sich mit dieser Art zu spielen in den Vordergrund zu drängen. Das ist nämlich genau das, was für diese drei genannten Musiker gemeinsam gilt.
Ja, bei der Gelegenheit möchte ich auch noch eine Lanze brechen für Alternativen zu Amazon. Es gibt zum Beispiel auch einen ECM-Shop im Internet. Man muss nicht alles beim Platzhirschen kaufen.
Hört, hört.
Ja.
Solange es nicht irgendein Shopping mit Umlaut ist oder das vielgerühmte Kauf aus Österreich.
Ups, ich glaube, das gibt es nicht mehr.
Ja, Gott sei Dank.
Dort hätte man den Ralph Towner auch nicht gefunden. Und den Pat Martino auch nicht.
Na gut, aber bevor es jetzt politisch wird, da könnten wir uns dann wahrscheinlich noch einmal eine Stunde unterhalten. Sollten wir vielleicht eher Schluss machen und den Mantel des Schweigens darüber breiten.
Ja, dann machen wir heute früher Schluss, eine kürzere Sendung, aber umso knackiger war es heute mit Pat Martino. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
Ja, tschüss Stefan, ja. Tschüss ihr Lieben da draußen. Alles
tschüss.
Liebe.
Tschüss, gute Nacht.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich. Geht ja bald weiter. Die neue Staffel Iswas Dog ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Iswas Dog mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.